Pressekonferenz zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Freitag. Ich begrüße jetzt ganz besonders, bevor wir zu den inhaltlichen Terminen kommen, natürlich Administrationssprecher Herrn Hille und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und da vor allen Dingen Hotelarzt Dr. Christiane Noack, die jetzt künftig für das BMVG sprechen wird. Seien Sie uns herzlich willkommen und Sie haben heute das erste Wort. Sie können zwei Worte sagen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ja, Hotelarzt Christiane Noack. Ich verstärke das Presseteam im BMVG seit circa 9 Monaten und hier freue ich mich auf einen interessanten und fairen Austausch mit Ihnen.
Vielen Dank, seien Sie uns herzlich willkommen und immer viel Spaß hier. So, dann kommen wir wie an jedem Freitag zuerst zu den Terminen des Bundeskanzlers für die nächste Woche.
Herr Hille, bitte. Ganz genau, vielen Dank, Herr Feldhoff. Schönen guten Tag auch von mir. Schön, Sie zu sehen. Wie üblich am Freitag der Blick auf die Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Und los geht's am Montag, dem 15. Juni. Da wird der Bundeskanzler nämlich nach Frankreich reisen. Dort wird er auf Einladung des französischen Staatspräsidenten Macron am G7-Gipfel teilnehmen, der vom Montag 15. bis Mittwoch, dem 17. Juni, dort stattfindet. Die Staats- und Regierungschefs der G7 werden sich dort in mehreren Arbeitssitzungen zu globalen Fragen austauschen. Daneben wird sich, wie das bei solchen Gipfeln üblich ist, natürlich auch die Gelegenheit zu bilateralen Gesprächen ergeben. Ein ausführliches Briefing zur Reise nach Frankreich hat ja eben auch hier in der Bundespressekonferenz stattgefunden. Deshalb würde ich mich jetzt kurz halten und das bei diesen Infos belassen. Ein kleiner Servicehinweis, nicht, dass Sie den Termin vermissen. Am Mittwoch findet keine Kabinettssitzung statt, weil der G7-Gipfel parallel in Evian stattfindet. Aus Evian reist der Bundeskanzler dann weiter nach Brüssel, wo er nämlich am Donnerstag und Freitag an der regulären Tagung des Europäischen Rates teilnehmen wird. Kernthemen beim ER sind die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit im Kontext globaler wirtschaftlicher Herausforderungen, der nächste mehrjährige Finanzrahmen, kurz MFR, sowie die Entwicklungen im Nahen Osten. Daneben wird es selbstverständlich um die fortwährende Unterstützung der Ukraine sowie das Thema EU-Erweiterung gehen. Der Bundeskanzler hat, wie Sie sicherlich ja auch verfolgt haben, dazu gestern bereits in der Regierungserklärung im Bundestag sich geäußert und eingeordnet. Und dann, wenn er aus Brüssel zurück ist, geht es weiter am Sonntag, am Wochenende, dem 21. Juni. Da nimmt der Bundeskanzler nämlich an der Festveranstaltung zum 2. Nationalen Veteranentag teil, der rund um das Reichstagsgebäude in Berlin stattfindet. Der Bundeskanzler wird dort zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr vor Ort sein. Damit möchte der Bundeskanzler seine besondere Wertschätzung für die Leistung der rund 10 Millionen Veteraninnen und Veteranen in Deutschland ausdrücken und sich über die zahlreichen Facetten der Veteranenarbeit informieren. Der Bundeskanzler begibt sich dafür zunächst auf einen Rundgang über das Veranstaltungsgelände. Gemeinsam mit der Präsidentin des Deutschen Bundestages und Schirmherrin des Nationalen Veteranentags Julia Klöckner sowie in Begleitung der Stellvertreterin des Generalinspekteurs der Bundeswehr, Generaloberstabsarzt Dr. Nicole Schilling. Nach dem Rundgang spricht der Bundeskanzler gegen 15.20 Uhr ein Grußwort auf der Hauptbühne. Der ganze Termin, der Rundgang sind natürlich presseöffentlich. Und dann möchte ich die Gelegenheit auch noch für einen kleinen Werbeblock sozusagen in eigener Sache nutzen, denn am gleichen Wochenende, am Samstag und Sonntag, dem 20. und 21. Juni, findet der Tag der offenen Tür der Bundesregierung statt. Das Kanzleramt, die Bundesministerien und auch das Bundespresseamt öffnen die Tore für Besucherinnen und Besucher. Seit etwas mehr als einem Jahr ist diese Bundesregierung, wie Sie wissen, im Amt. Gemeinsam wollen wir unser Land nach vorne bringen. Und beim Tag der offenen Tür haben die Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, einen Blick in die Arbeitsräume der Politik zu werfen und sich darüber zu informieren, wie weit die Bundesregierung in ihrem ersten Jahr gekommen ist. Am Sonntagnachmittag um 16 Uhr wird auch der Bundeskanzler vor Ort im Bundeskanzleramt dabei sein. Der Chef des Bundeskanzleramts, Thorsten Frey, wird am Sonntagvormittag um 11.20 Uhr gegen 11.20 Uhr auf der Bühne im Bundeskanzleramt sein. Die Bundesministerien freuen sich darauf, sich und ihre Themen vorzustellen und mit den Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch zu kommen. Natürlich ist auch das Bundespresseamt mit dabei und bietet wieder ein vielfältiges Programm mit hochkarätig besetzten Talkrunden, zahlreiche Ministerinnen und Minister der Bundesregierung und weitere spannende Gäste stellen sich den Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Unter anderem dabei Bundesminister Klingbeil, Minister Wadefuhl, Minister Wildberger, Minister Schnieder, Bundesministerinnen Bär, Hubig, Prien und Huberts. Und weil es besonders beliebt ist, auch der Hinweis darauf, dass auch die Astronauten Alexander Gerst und Maurer mit auf einem Podium dabei sein werden. Und auch ein besonderes Highlight für die kleinen Besucher des Tags der offenen Tür ist immer die Kinder- und Jugendpressekonferenz, die am Samstag bei uns im BPA stattfindet und wo Kinder und Jugendliche Regierungssprecher Stefan Cornelius Fragen stellen können und er hoffentlich alle beantworten kann. Wen es im Detail interessiert, der findet alle Informationen auf unserer Website www.bundesregierung.de. Soweit der Blick auf die kommende Woche und der kleine Werbeblock in eigener Sache. Vielen Dank.
Dann hatten Sie noch etwas zur Weltmeisterschaft.
Ja, das ist richtig. Ich habe jetzt noch die große Freude, herzliche Grüße der Bundesregierung und auch des Bundeskanzlers ganz persönlich über den Atlantik zu schicken zu unserer Nationalmannschaft. Seit gestern, Sie haben es alle verfolgt, läuft die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer. Unsere Mannschaft steigt am Sonntag gegen Curaçao ein. Wir wünschen unserem Team alles, alles Gute, schöne Spiele, viele Tore und natürlich viel Erfolg. Lasst's krachen, Männer. Wir sind stolz auf euch. Wir stehen hinter euch.
Vielen Dank, Herr Hille. Dann kommen wir noch zu zwei Reiseankündigungen. Das erste aus dem Landwirtschaftsministerium.
Ja, vielen Dank. Ich habe auch eine Reiseankündigung im Gepäck. Der Bundesminister für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, Alois Rainer, wird vom 13. bis zum 19. Juni nach Japan und China reisen. Ziel der Reise ist es, die Zusammenarbeit mit zwei zentralen Handelspartnern weiter zu vertiefen. Japan ist nach China Deutschlands zweitwichtigster Handelspartner in der Region und enger Werte- und Kooperationspartner. China ist als weltgrößter Lebensmittelmarkt von herausragender Bedeutung für die deutsche Agrar- und Ernährungswirtschaft. Die Reise unterstreicht daher auch das Ziel der Bundesregierung, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Land- und Ernährungswirtschaft zu stärken und neue Märkte zu erschließen. Deshalb wird der Minister auf der Reise auch von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. In beiden Ländern stehen Gespräche mit den politische Gespräche mit den Amtskollegen an. In Japan wird der Fokus vor allem auf Ernährungsvorsorge und resilienten Versorgungs- und Landwirtschaftssystemen liegen, sowie Innovationen im Bereich der Landwirtschaft. Deutschland hat eine Landtechnikbranche, die an der Weltspitze steht. Hier gibt es viele neue Chancen für die Branche. Und in China wird es vor allem darum gehen, die Wiedereröffnung des chinesischen Marktes für deutsche Fleischexporte voranzutreiben, die nach dem Ausbruch der afrikanischen Schweinepest seit 2020 in Deutschland unterbrochen sind.
Vielen Dank. Und dann haben wir eine Reiseankündigung des BMFTR, also des Zukunftsministeriums, wie das heißt, glaube ich. Future.
Genau, ich möchte eine Reise ankündigen. Die Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, Dorothee Bär, wird am 17. und 18. Juni anlässlich der Start-up-Messe VivaTech nach Paris reisen. Am 17.06. trifft die Ministerin in einem Antrittsbesuch den französischen Wirtschaftsminister Roland Lescure. Sie trifft außerdem den französischen Forschungsminister Philippe Baptiste und den Generaldirektor der ESA, Josef Aschbacher. Darüber hinaus hat die Ministerin verschiedene Programmpunkte auf der Start-up-Messe VivaTech, bei der Deutschland in diesem Jahr anlässlich des 10-jährigen Jubiläums Partnerland ist. Am Abend des 17.06. eröffnet die Ministerin gemeinsam mit Minister Carsten Wildberger die Start-up Germany Night, ein Vernetzungsevent für Start-ups und Forschungseinrichtungen. Am 18.06. gibt die Ministerin mit einem Grußwort den Startschuss für den deutschen Stand Germany at VivaTech. Auf einem Panel der Hauptbühne der VivaTech zum Thema Sprunginnovationen diskutiert sie gemeinsam mit dem französischen Minister für Wirtschaft, Roland Lescure, und dem französischen Minister für Forschung, Philippe Baptiste, die Ergebnisse der Franco-German Task Force on Breakthrough Innovations. Frankreich ist für Deutschland ein besonders wichtiger Partner in der europäischen und internationalen Zusammenarbeit. Das gilt auch insbesondere für die Wissenschaft und Forschung.
Vielen Dank. Ich will nur darauf hinweisen, dass noch weitere Themen genannt worden sind, gleich für die weitere Diskussion. Das Thema Gesundheitsreform, der weitere Reformprozess die Einreisemodalitäten zur Weltmeisterschaft, insbesondere in die USA, und das Gespräch des deutschen Botschafters gestern im Außenministerium, das Koalitionsgespräch vom letzten Mittwoch mit den Sozialpartnern und der Tankrabatt. So, dann fangen wir mal mit den Terminen des Bundeskanzlers an und fangen mit dem G7-Gipfel an. Wer will? Herr Blank möchte gerne.
Ja, eine Frage an Herrn Hille und Frau Deschauer. Nicht unmittelbar mit G7, aber damit zusammenhängend gibt es ja jetzt Gerüchte, dass am Wochenende möglicherweise in Europa, möglicherweise in Genf, ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran unterzeichnet werden können. Haben Sie aus Ihren Kontakten zu allen anderen Beteiligten oder vielleicht sogar von den USA Signale, dass das so sein könnte?
Herr Blank, erstens, wir haben ja gerade hier vor der REC-PK ein Briefing gehabt, wo es, soweit ich das mitbekommen habe, auch um diese Themen gegangen ist. Da würde ich als erstes einmal darauf verweisen und ansonsten noch einmal unterstreichen, dass aus Sicht der Bundesregierung natürlich eine rasche diplomatische Lösung vordringlich ist und für uns auch ganz klar ist, welche Bedingungen gelten müssen. Das sind immer noch die gleichen, die wir immer nennen, 3 Ziele muss das beinhalten. Iran muss aufhören, Israel und seine Nachbarn zu bedrohen. Es braucht eine schnelle und klare Verständigung über die freie Schifffahrt in der Straße von Hormuz und ein überprüfbares Ende des iranischen Nuklearprogramms. Wir haben, das überrascht Sie nicht, ein fundamentales Interesse an einem diplomatischen Erfolg. Davon hängt die Stabilität in der Region ab, davon hängt die Entwicklung der Weltwirtschaft und auch unserer eigenen Wirtschaft ab. Von daher unterstützen wir alles, was in Richtung einer diplomatischen Lösung in der Region führt.
In der Tat überrascht das ja nicht, aber Frau Deschauer, hatte vielleicht der Außenminister heute oder in den letzten Tagen, in den vergangenen Tagen, die letzten sind es ja nicht, dann wären wir heute nicht mehr da, Kontakt mit seinem iranischen Kollegen Araghchi?
Also wir haben ja wir sprechen hier über eine presseöffentlich bekannte Äußerungen, ne, auf die Sie sich beziehen, mit Blick auf eine, wie der stellvertretende Regierungssprecher das schon sagte, möglicherweise bevorstehende Einigung. Ich kann nur unterstreichen, dass das sehr wünschenswert wäre für die Bundesregierung. Wir haben das immer gesagt, dass das große Bedeutung hätte, eine diplomatische Lösung, aber unter Wahrung unserer Kerninteressen herbeizuführen. Wir stehen im Kontakt mit relevanten Ansprechpartnern, aber ich habe Ihnen da jetzt zu dieser ergänzenden Fragestellung nichts mitzuteilen, Herr Blank.
Also Sie können nicht sagen, ob er telefoniert oder wollen das nicht, ob er telefoniert hat.
Ich habe Ihnen einfach dazu nichts mitzuteilen. Also das würde ich auf dem üblichen Wege machen, wenn ich das wollte, aber ich habe Ihnen dazu nichts mitzuteilen.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex Iran? Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex G7?
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Gibt es Fragen zum EU-Rat? Herr Rinke? Eine Frage zum Kabinett, das können wir gerne machen, Herr Rinke. Da sind Sie.
Oder zum Nicht-Kabinett. Hiller, können Sie mal erklären, warum das Kabinett nicht stattfindet? Also früher war es ja auch mal so, dass wenn der Kanzler abwesend ist, dann der Vizekanzler eine Kabinettssitzung leitet. Warum ist das diesmal nicht so?
Es gibt beide Varianten, wie Sie richtigerweise schildern. In diesem Fall ist eben wegen der parallel stattfindenden G7-Tagung in Evian am Mittwoch keine Kabinettssitzung. Aber so es Dinge zu entscheiden gibt, gibt es ja auch jenseits der physischen Zusammenkunft im sogenannten Umlaufverfahren die Möglichkeit, Beschlüsse zu fassen. Also es heißt da nicht, dass sozusagen für die Woche Stillstand der Rechtspflege herrscht, sondern nur, dass keine physische Kabinettssitzung stattfindet.
Aber nur mal vorsorglich gefragt, soll das dann die Praxis auch im Sommer sein? Da ist ja erfahrungsgemäß, kommen ja auch wieder Wochen, in denen der Kanzler nicht anwesend ist, findet dann auch keine Kabinettssitzung statt? Oder?
Also ich halte erstens das Verfahren, wie es jetzt in der kommenden Woche stattfindet, nicht für ungewöhnlich. Das gibt es immer wieder. Und das Verfahren im Sommer ist nochmal ein anderes. Das ist ja auch erprobt. Es gibt eine kurze Phase im Zentrum der Sommerpause, in dem aller Voraussicht nach, muss man ja auch immer vorsichtig sein, abhängig von all dem, was noch passiert, keine Kabinettssitzungen stattfinden. Aber das sind ja einzelne wenige Wochen. Und dann gibt es, wie Sie auch ja schon geschildert haben, auch die Vertretung durch den Vizekanzler.
Gibt es weitere Fragen dazu? Sehe ich nicht. Gibt es Fragen zum Veteranentag und der Teilnahme des Bundeskanzlers? Das sehe ich auch nicht. Gibt es Fragen zum Tag der offenen Tür der Bundesregierung? Kleiner Transparenzhinweis und Werbehinweis. Auch die Bundespressekonferenz beteiligt sich an diesem Tag, auch wenn sie natürlich darauf Wert legt, dass sie nicht Teil der Bundesregierung ist. Aber auch hier in diesem Saal finden Pressekonferenzen mit insgesamt 6 Bundesministern statt, wo die Fragen vorbehaltlich sind, erstmal den Zuschauern überlassen werden und diesmal dann nicht von uns kommen werden. Herr Jessen dazu?
Nicht dazu, sondern zu einem anderen Thema des Statements von Herrn Hille.
Ja, da kommen wir dann gleich zu. Okay. Das nehmen wir vielleicht zum letzten Teil. Da kommen wir nämlich jetzt zu. Gibt es Fragen zum WM-Auftakt, dem Gruß der Bundesregierung, des Bundeskanzlers? Und in diesem Zusammenhang würde ich dann auch die von Herrn Rinke angemeldete Thema, nämlich der Einreisemodalitäten, zusammenfassen. Aber vielleicht fangen Sie mal an, Herr Jessen.
Ja, dann überlasse ich dem Kollegen Rinke die Einreisebeschränkung. Herr Hille, wann folgt denn den krachenden transatlantischen Fußballgrößen eine mögliche physische Unterstützung der deutschen Mannschaft durch die Mitglieder der Bundesregierung?
Herr Jessen, die folgt bereits beim zweiten Spiel. Da wird nämlich die Staatsministerin für Sport und Ehrenamt, Christiane Schenderlein, in den USA sein und unserer Mannschaft live die Daumen drücken. Neben allen, die hier am Fernsehschirm der deutschen Mannschaft die Daumen drücken werden.
Gibt es innerhalb der Bundesregierung eine Art Koordination oder Abstimmung, wer wann möglicherweise auf welcher Ebene dann rüberreist? Also ich sag mal so, Endspielkanzler kann man sich ja auch vorstellen. Also gibt es so eine Art Vorplanung oder Koordination?
Herr Jessen, vorausgeschickt, ich hoffe, dass wir Anlass dazu haben, hier nochmal darüber zu sprechen, wann noch andere Vertreter der Bundesregierung zur Fußball-Weltmeisterschaft reisen werden, weil dann wäre unsere Mannschaft relativ erfolgreich unterwegs. Und das wünschen wir uns doch alle.
Dann ist Herr Rinke mal mit dem Thema Einreisemodalitäten dran.
Ja, genau. Herr Hille, es gibt ja jetzt weitere Einreisebeschränkungen. Jetzt hat es die Fans der Elfenbeinküste getroffen, die nicht mehr einreisen können. Vorher gab es schon andere, auch Schiedsrichter, die nicht einreisen können. Wie kommentiert die Bundesregierung das?
Herr Rinke, wir nehmen das natürlich wahr, weisen aber auch darauf hin, dass das alles natürlich Fragen sind, die die Länder betreffen, in denen die Veranstaltung, also die Fußball-Weltmeisterschaft, stattfindet. Wünschenswert ist natürlich, dass so viele Fans und Mannschaften und Sportler wie möglich teilnehmen können. Wenn aber veranstaltende Länder, ich gehe davon aus, berechtigte Anlässe haben, Personen nicht einreisen zu lassen, dann ist das eine Frage, die diese veranstaltenden Länder beantworten müssen. Und würde ich auch bitten, dann gegebenenfalls Fragen in diese Richtung zu adressieren.
Nee, ich frage deswegen nach, klar, das müssen die Amerikaner beantworten, aber es geht ja auch um Fairness, Wettbewerbsgleichheit. Wenn Fans bestimmter Nationen nicht einreisen dürfen als en bloc, dann könnte man ja auch sagen, dass es kein fairer Wettbewerb mehr ist.
Wie ich gerade gesagt habe, natürlich ist es wünschenswert, dass so viele Fans und Sportlerinnen und Sportler wie möglich an, ich mache es mal allgemeiner, gar nicht mal nur auf diese Weltmeisterschaft bezogen, sondern an sportlichen Wettkämpfen teilnehmen können. Aber die Einreise obliegt den veranstaltenden Ländern. Und natürlich spielt auch der Sport in diesem Fall die FIFA eine Rolle, die sich gegebenenfalls mit den Veranstaltern dazu auseinandersetzen muss. Wir können das zur Kenntnis nehmen, haben da aber keinerlei Einflussmöglichkeiten und halten das auch nicht für nötig.
Herr Jessen.
Ja, das bezieht sich direkt darauf. FIFA-Chef Infantino hat ja schon erklärt, er sei nicht zuständig. Es bezieht sich, die Einreiseeinschränkungen, Beschränkungen, Verhinderungen sind ja nicht nur Fans, es sind Mannschaften, es sind Schiedsrichter. Das heißt, das gesamte Gefüge dieser Weltmeisterschaft ist unter dem Fairness-Kriterium doch ins Wanken geraten. Warum ist denn die Bundesregierung als Regierung einer, sagen wir mal, Lead Nation in Sachen Weltfußball nicht in der Lage, gegenüber der US-Regierung mindestens verbal oder schriftlich darauf zu dringen, dass man darum bittet, durch faire Durchführung dieser Weltmeisterschaft zu ermöglichen. Warum sagen Sie nur, wir nehmen das zur Kenntnis? Sie haben doch die Möglichkeit.
Herr Jessen, es freut mich natürlich sehr, was Sie uns alles an Möglichkeiten und Einfluss zumessen, aber wir müssen die Dinge doch ein wenig abschichten und separat betrachten. Ich habe Ihnen gerade den Grundsatz gesagt, dass es natürlich wünschenswert ist, dass so viele Sportlerinnen und Sportler wie möglich und auch Fans ungehindert an Sportveranstaltungen teilnehmen können. Aber es liegt nicht in unserem Einfluss, was für Art von Sicherheitserkenntnisse oder dergleichen in den veranstaltenden Ländern herrschen. Das ist dann eine Frage, die Sie an, und da gibt sich das gleich die Hand mit der Autonomie des Sports, an die veranstaltenden Sportverbände richten müssten, weil das ja die Frage nach sich zieht, in welchen Ländern finden Veranstaltungen statt. Das ist nicht die Rolle der Bundesregierung, das einzuschätzen, sondern ich kann nur noch mal unterstreichen, was ich jetzt auf die letzten zwei Fragen schon gesagt habe. Es ist wünschenswert, aber nicht von uns beeinflussbar und auch deshalb nicht am Ende zu beurteilen.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Weltmeisterschaft? Bitte schön, Kollege.
Ja, Nick Schaas, ARD Hauptstadtstudio. Wenn wir schon dabei sind, können Sie uns denn berichten, dass es innerhalb der Bundesregierung oder des Kanzleramts auch eine Art Tippspiel gibt, an dem vielleicht auch der Kanzler teilnimmt? Und was wäre denn vielleicht so das wünschenswerte Ziel aus Sicht des Kanzlers und der Bundesregierung, was denn die DFB-11 erreichen sollte?
Sie wissen ja, der Bundeskanzler ist ein bekennender, um nicht zu sagen ein leidenschaftlicher Fußballfan. Dementsprechend freut er sich natürlich auf die Fußball-Weltmeisterschaft, insbesondere auf die Spiele der deutschen Mannschaft. Sie können davon ausgehen, dass er die Spiele natürlich, so dass irgendwie möglich ist, verfolgen wird. Und sollte das aus irgendeinem bisher nicht bekannten Grund nicht möglich sein, natürlich engstens informiert wird über den Verlauf. Was die Frage nach möglichen Tippspielen innerhalb des Kanzleramtes oder auch der Ministerien angeht, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Das sind selten offizielle Vorgänge, sondern das ist, Sie kennen das vermutlich bei Ihnen aus den Redaktionen, auch privat organisierte Zusammenschlüsse. Und wer da in welchem möglicherweise Mitglied ist, das kann ich Ihnen und mittippt, das kann ich Ihnen nicht sagen.
Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann gibt es Fragen zur Reise des Landwirtschaftsministers.
Entschuldigung, Herr Feldhoff, ich hätte noch eine. Es ist nur eine Petitesse, aber ich habe gerade gesagt, Frau Schenderlein sei in den USA vor Ort. Das ist nicht richtig. Das Spiel findet ja in Toronto statt. Sie ist also in Kanada, aber bei der Weltmeisterschaft mit dabei. Nur, dass das nicht falsch
so viel Protokoll geht. Zur Genauigkeit. Sehr gut. Dann gibt es Fragen zur Reise des Landwirtschaftsministers nach Japan bzw. China.
Herr Haupt, mich würde interessieren beim Thema China, welche Einfuhrbeschränkungen es eigentlich noch für Agrargüter aus Deutschland gibt und was für ein Volumen das hat. Es hatte auf den letzten Kanzlerreisen auch schon bei Herrn Scholz immer wieder mal das Versprechen gegeben, dass China seine Märkte für bestimmte Produkte wieder öffnen würde, von Äpfeln bis, ich weiß nicht, was das war, Hühnerfüße, glaube ich. Können Sie uns mal sagen, wo da noch Restriktionen bestehen?
Ja, das kann ich gern machen. Vielleicht zur Einordnung, Äpfel und Hühnerfüße, da ist der Markt geöffnet. Hühnerfüße wurde im Rahmen der Kanzlerreise, ich glaube im Februar war das geöffnet, und Äpfel sind schon seit, ich glaube 2023, 2024 wieder möglich, nach China zu exportieren. Unser Fokus, unser großes Ziel ist ganz klar der Schweinefleischexport. Wie ich gerade schon gesagt habe, die Exporte sind nach dem Ausbruch der afrikanischen Schweinepest bei uns 2020 in China gesperrt. Vor der Sperre, also 2019, erreichten die Schweinefleischexporte aus Deutschland ungefähr 600.000 Tonnen und das hat einen Wert von 1,2 Milliarden Euro. Nach Angaben der Branche kann die Öffnung des chinesischen Marktes hier pro Mastschwein einen Effekt von 6 bis 7 Euro haben. Ein Mastschwein mit 100 Kilo Schlachtgewicht erzielt derzeit ungefähr einen Preis von 150 bis 160 Euro. Das wäre also nicht unwesentlich.
Weitere Fragen zu dieser Reise? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zur Reise der Forschungsministerin nach Paris? Das sehe ich auch nicht. Dann kommen wir mal zum Reformblock. Und wir fangen mal mit der Gesundheitsreform an. Herr Blank hat die erste Frage.
Ja,
Es gibt ja jetzt mehrere Fragen im Zusammenhang mit der Zeitplanung, nachdem größere Lücken sich auftun bei der Gesundheit, bei den gesetzlichen Krankenkassen. Könnte es sein, dass der Zeitplan nochmal verschoben wird? Bisher ist die Abstimmung ja geplant. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Herrn Hille frage als Übergeordneten oder das Gesundheitsministerium. Wird am Zeitplan festgehalten mit der Verabschiedung am 26.06. Dann hat Herr Bovenschulte schon gesagt, es werden Vermittlungsverfahren geben. Glaubt man, dass man das noch vermeiden kann, obwohl der Bundesrat nicht zustimmungspflichtig ist? Also es würde es aber ja trotzdem verzögern in der Umsetzung.
Ja, da kann ich gerne darauf antworten. Vielleicht fange ich von hinten an. Vermittlungsverfahren, das ist ja eine laufende Diskussion. Da haben wir jetzt noch keine konkreten Handlungen gesehen. Das wird im Bundesrat diskutiert werden. Das ist auch heute im Bundesrat Thema vielleicht, welche Forderungen überhaupt gestellt werden, auf welche Anträge man sich überhaupt einigt in den unter den Ländern. Und was den Zeitplan betrifft, möchte ich mich jetzt nicht auf konkrete Daten festlegen, aber im Prinzip halten wir am Zeitplan fest. Der ist ambitioniert. Im Herbst werden die Zusatzbeiträge berechnet werden und das Ziel bleibt, dass ja die Maßnahmen im Gesetz in diese Berechnung mit einfließen.
Also wenn ich mich nicht ganz täusche, ist schon angesetzt für den 26.06. die Abstimmung im Bundestag.
Da müsste ich mich noch mal kundig machen. Das kann ich gerne noch mal.
Steht heute auf der Bundestagsplanung.
Ja. Das ist gut möglich. Kann ich gerne noch mal nachliefern, aber wie gesagt, zum Ausblick haben wir da die Berechnung der Zusatzbeiträge im Herbst im Blick. Ja.
Danke.
Wenn die Bundesregierung das noch sicher in dem Laufe dieser Pressekonferenz hinkriegt, wäre das toll. Und jetzt hat der Rinke genau zu dem Thema eine weitere Frage.
Ja, Herr Elsässer, ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Ministerin bereit ist, am Gesetzentwurf noch mal Änderungen für den Pharmabereich vorzunehmen. Da hat es doch sehr drastische Warnungen einzelner Unternehmen gegeben, dass sie ihre Investitionen in Deutschland jetzt deutlich zusammenstreichen wegen der geplanten Neuregelung für Medikamentenpreise.
Ja, also diese Diskussion verfolgen wir auch mit. Die ist uns durchaus bewusst. Ich kann Ihnen jetzt keine konkreten Details zu Änderungen von Maßnahmen im Gesetz mitteilen. Das ist alles Teil der parlamentarischen Beratung. Und wir glauben, dass Deutschland insgesamt ein attraktiver Standort für die Pharmabranche ist und auch bleibt.
Darf ich die Frage nochmal weitergeben an Herrn Wenzel? Ich glaube, Ihre Ministerin hat sich heute dazu auch geäußert. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie da konkrete Vorstellungen haben, wie man der Pharmabranche unter die Arme greifen kann.
In der Tat, die Pharmabranche ist eine Schlüsselindustrie für Deutschland. Die Worte der Ministerin stehen dann natürlich für sich. Und ich würde auch davon absehen, jetzt zu diesem Stadium des Verfahrens einzelne Maßnahmen in anderer Federführung liegenden Gesetzen hier zu kommentieren.
Weitere Fragen zum Thema Gesundheitsreform? Dann kommen wir mal zum weiteren Reformprozess und fangen mal an mit dem Gespräch der Koalitionspartner. Mit den Sozialpartnern und der Höfler die Frage.
Ja, Höfler, DTS, hallo. Es geht also nochmal um das Treffen am Mittwoch. Der Kanzler hat sich ja gestern dazu geäußert, in der Regierungserklärung gesagt, es war gut. Dann gab es auch ein Statement, da stand drin, dass es den Standort Deutschland gestärkt hätte. Herr Helle, ich frage Sie jetzt mal, da Sie ja bekannt sind, auch gerne mal Tacheles zu reden. Wie war es denn nun wirklich, das Treffen am Mittwoch?
Herr Höfler, ich überlege an der Formulierung, wie ich es, um Ihrem Anspruch Tacheles zu reden, gerecht werden kann. Aber was sollte ich den Worten des Bundeskanzlers von gestern noch hinzufügen? Der Bundeskanzler hat darauf verwiesen, dass es ein konstruktiver, konzentrierter Austausch in sehr guter Atmosphäre gewesen ist. Ich kann Ihnen noch mal das Ideendach bauen. Sie schütteln mit dem Kopf, das brauchen Sie nicht. Also von daher, es war wichtig, das war auch das Ziel für diesen Termin, erstens miteinander ins Gespräch zu kommen, weil die Aufgaben, die vor uns liegen, so groß sind, das ganze Land und alle Bereiche oder viele Bereiche betreffen. Und bei diesem Termin ein gemeinsames Verständnis von dem zu entwickeln, was vor uns liegt. Und das hat der Bundeskanzler ja gesagt, das hat in konstruktiver, konzentrierter, guter Atmosphäre stattgefunden. Und das noch als Anmerkung, auch die Äußerungen, die von anderen Teilnehmern, nicht von Seiten der Politik, sondern von Arbeitgebern und Arbeitnehmervertretern, also den Gewerkschaften, jetzt zu lesen waren, decken sich mit dem, wie unsere Auffassung von, oder scheinen sich meiner Auffassung nach mit dem zu decken, wie wir das Gespräch beurteilen.
Aber können Sie vielleicht sagen für die Bundesregierung, wo die Bundesregierung bei welchen Themen sie die Sozialpartner vielleicht am weitesten auseinander sieht oder wo die größten Herausforderungen zumindest sind?
Die Themen, um die es geht, Herr Höfle, ich will Sie wirklich nicht über Gebühr strapazieren. Sie wissen ja, was da in Rede steht, um was es geht. Ich werde da jetzt keine Qualifizierung machen, bei dem einen Thema ein bisschen so, bei dem anderen Thema ein bisschen so, sondern wir haben eine gemeinsame Sicht auf die Herausforderungen, die vor uns als Gesellschaft und vor uns natürlich als Politik stehen, hergestellt. Und das ist ein großer, wichtiger Schritt in diesem Prozess, der jetzt in den kommenden Wochen stattfindet.
Herr Rinke, Sie hatten auch noch mal das Thema.
Im Prinzip da direkt anschließend. Es ist ja betont worden von allen Seiten, dass man jetzt weitere Gespräche führen will. Und deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob Sie uns da ein bisschen den Zeitplan nennen, weil die Zeit drängt ja. Wir haben noch 2 Wochen bis zum 1. Juli, Pi mal Daumen. Können Sie uns sagen, in welchen Formaten, wann man sich wieder zusammensetzt?
Auch da kann ich darauf verweisen, was der Bundeskanzler gesagt hat. Wir haben es ja auch in der Pressemitteilung nach dem Gespräch formuliert, dass wir den Dialog zu einzelnen Themen des Treffens fortführen werden und auch zu gegebener Zeit darüber informieren, in welcher Form diese Gespräche stattfinden.
Habe ich das richtig verstanden, dass die gegebene Zeit noch nicht gekommen ist?
Das ist Ihre Ableitung, aber ich würde dem nicht widersprechen. Wir werden zu gegebener Zeit darüber informieren, in welcher Form. Und das beinhaltet dann auch, wann solche Gespräche stattfinden. Nur auch noch mal zur Einordnung. Wir fokussieren uns immer sehr auf einzelne Formate und einzelne Termine. Es heißt ja nicht, dass es nicht auch jenseits dieser Termine regelmäßige Kontakte gibt mit Arbeitnehmervertreterinnen und Vertretern, also Gewerkschaftsvertretern, mit den Vertretern der Wirtschaftsverbände. Natürlich gibt es zwischen Politik der Bundesregierung und wichtigen Playern der Gesellschaft auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite ständig Kontakte. Dafür braucht es nicht zwingend immer derartige Formate. Die sind dann wichtig, um mehrere zusammenzuführen. Aber gehen Sie davon aus, dass wir in einem regelmäßigen Austausch mit den relevanten Playern in diesen Bereichen stehen.
Gibt es weitere Fragen zum Großkomplex-Reformprozess? Das sehe ich nicht. Dann hat der Höfler eine nächste Frage zum Thema Tankrabatt.
Ich würde gerne fragen zu dieser sozusagen Entscheidung der Taskforce, dass der Tankrabatt auslaufen soll. Ist das auch, hält sich die Bundesregierung auch daran? Ist das das letzte Wort? Läuft er aus?
An mich, Herr Höfler?
Ja. Oder ja. Wer es gerne beantworten möchte?
Erst einmal ist, glaube ich, immer wieder wichtig zu sagen, der Tankrabatt gilt noch, ist für Mai und Juni beschlossen. Wir sprechen hier regelmäßig, um nicht zu sagen, glaube ich, fast in jeder Bundespressekonferenz, in jeder Regierungspressekonferenz, Entschuldigung, über die Lage. Wir analysieren das also, evaluieren sehr genau, was bei den Energieträgern, bei den Spritpreisen passiert, und die Regierungsfraktionen haben sich jetzt deutlich positioniert und öffentlich geäußert, und dem muss ich jetzt von dieser Stelle nichts hinzufügen.
Aber die Frage war, ob es das letzte Wort war. Also wird jetzt vielleicht doch nochmal drüber nachgedacht, wenn sich die Lage ändert in den nächsten 2 Wochen?
Nochmal, die Entscheidungen am Ende werden im Deutschen Bundestag getroffen. Die Entscheidung für den ersten Tankrabatt hat die Bundesregierung vorgelegt, wird dann im Deutschen Bundestag beschlossen. So ist es in unserem System. Wenn die Regierungsfraktionen sich so klar positionieren, dann habe ich dem jetzt von dieser Stelle nichts hinzuzufügen. Und natürlich gehen Sie davon aus, dass diese Positionierung in die Beratungen einfließt. So, aber weiter, auch wenn Sie gerne Tacheles hören, weiter will ich da nicht gehen.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das bitte einmal.
Ja? Mikro, danke. Ich wollte nur noch mal ergänzen, es bleibt dabei, dass ich jetzt keine einzelnen Termine kommentiere, aber das Ziel ist, das Gesetz vor der Sommerpause zum Abschluss zu bringen. Genau, das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz.
Das zur Klarstellung, schönen Dank. Gibt es weitere Fragen zum Tankrabatt? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Frage des Besuchs oder des Gesprächs des deutschen Botschafters im russischen Außenministerium am gestrigen Tag, glaube ich.
Genau, da hätte ich drei kurze W-Fragen. Also warum hat das Treffen stattgefunden? Was ist dabei rausgekommen und würde es Folgetreffen geben?
Ich kann vielleicht sehr kurz machen. Es gibt eine Erklärung auf der Webseite unserer Botschaft Moskau. Die ist in russischer Sprache gefasst, aber dementsprechend kann ich Ihnen vielleicht einfach kurz wiedergeben, was wir dazu kommuniziert haben. Also es ist richtig, dass die Botschafter der sogenannten E3-Staaten, das sind Deutschland, Frankreich und Großbritannien, sich gestern mit dem stellvertretenden Außenminister Galusin getroffen haben. Und sie haben sehr deutlich die jüngste Eskalation Russlands im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine verurteilt und auch die verstärkten Desinformationskampagnen, die wir in diesem Kontext wahrnehmen, und haben auch in Antwort auf die russische Seite nochmal das E3-Statement der E3-Staats- und Regierungschefs, ich meine, das war vom vergangenen Wochenende, nochmal Sonntag, genau, besten Dank, erläutert. Da ging es ja darum, auch vor allem die Punkte, dass die E3 den Aufruf von Präsident Zelensky zu direkten Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine unterstützen und auch unter einer aktiven Beteiligung der USA und Europas. Das wurde dort nochmal mit Nachdruck und erläutert, mit der Perspektive eines Waffenstillstands und um weitere Verhandlungen zu ermöglichen.
Ja, und wird es Folgetreffen geben? Wissen Sie
das? Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Das ist ein Treffen, was gestern stattgefunden hat, genau zu diesen Aspekten und Themen. Und das ist der aktuelle Stand. Aber grundsätzlich wissen Sie ja, dass es der Bundesregierung ein Kernanliegen ist, dass dieser Angriffskrieg bald endet. Das könnte Wladimir Putin jederzeit tun. Dem geben wir im Rahmen des Statements, aber auch im Rahmen dieses Treffens Nachdruck. Und ich glaube, Sie können es dann noch mal nachlesen auf der Webseite unserer Botschaft in Moskau.
Herr Rinke dazu.
Ja, Frau Tischer, direkt anschließend, weil es ja eine Debatte in Europa gibt, wer eigentlich für Europa spricht mit Russland. Ist das im Rahmen der EU abgesprochen worden, dass jetzt gerade diese drei Botschafter da losmarschieren, und ist das quasi eine Vorwegnahme, dass im E3-Format mit Moskau gesprochen werden soll?
Das würde ich jetzt so gar nicht schlussfolgern wollen, sondern das war ein wichtiger Termin, der auch schon vor längerer Zeit, ich habe ja auch erläutert, was auch Thema des Gesprächs war, terminiert war. Sie können sich sicher sein, dass zu allen relevanten Fragestellungen, die Sicherheit und die Verteidigungsfähigkeit und die Perspektive eines friedlichen Europas angeht, die Bundesregierung, aber auch diese Partner in diesem E3-Format im regelmäßigen Austausch mit den anderen europäischen Partnern stehen. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass diese Gruppierung von den drei Staaten in verschiedenen, auch anderen Kontexten ein sehr gut funktionierendes Arbeitsformat ist. Aber das bedeutet nicht, im Gegenteil, dass natürlich alle relevanten Fragestellungen, die unseren Frieden und Sicherheit in Europa betreffen, natürlich auch im breiteren Rahmen besprochen und abgestimmt werden.
Darf ich kurz nachfragen, nur damit ich keinen Fehler mache? Die Initiative ging von den drei aus, von den Botschaftern, oder sind die einbestellt worden?
Nee, es ist nicht einbestellt worden, nein.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Mendel mit einem neuen Thema. Da sind Sie.
Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage ans Auswärtige Amt. Frau Deschauer, die deutsche Journalistin Frau Michelmann ist in Syrien seit 5 Monaten in Haft. Mich würde interessieren, wie da der Stand ist bezüglich Ihrer Rückkehr, beziehungsweise wann Sie das letzte Mal konsularischen Kontakt zu der Inhaftierten hatten.
Zum letzten Teil Ihrer Frage müsste ich mich noch mal im Laufe dieser Sitzung schlau machen. Der Stand ist meines Wissens unverändert und auch vor allem unverändert dahingehend, dass wir uns als Bundesregierung mit Hochdruck dafür einsetzen. Frau Michelmann hat ja erstmals Kontakt vor einigen Wochen auch durch unsere Botschaft, die vor Ort tätig sind, erhalten können. Wie Sie wissen, dass wir mit der Botschaft in Damaskus vor Ort sind und in Beirut in der Region. Wir setzen uns hochrangig ein, aber ich habe jetzt, glaube ich, keinen aktuellen neueren Stand über die letzte Aussprache, die wir hier in der Bundespressekonferenz hinaus hatten.
Trotzdem verwundert es ja, sie ist ja jetzt seit 5 Monaten in Haft, das ist ja recht lange, ist auch nicht so ganz klar, was ihr da jetzt vorgeworfen wird. Wieso macht sich nicht der Außenminister persönlich für ihre Rückkehr stark? Liegt das an ihrer politischen Haltung oder liegt es daran, dass es übergelagerte Interessen im deutsch-syrischen Verhältnis, zum Beispiel was die Rückkehr von Flüchtlingen betrifft, die wichtiger sind als dieses Einzelschicksal einer deutschen Journalistin?
Also ich glaube, Sie verbinden Ihre Fragestellungen mit schon verschiedenen Behauptungen, denen ich mich jetzt erstmal gar nicht anschließen würde, sondern ich kann Ihnen noch mal sagen, dass die Bundesregierung sich auch hochrangig einsetzt für eine deutsche Staatsangehörige. Und das geht damit einher, dass wir sie konsularisch betreuen. Ich kann Ihnen mitteilen, das habe ich jetzt, glaube ich, noch mal von den Kollegen aktueller bekommen, dass kürzlich weitere Haftbesuche durch Beschäftigte der deutschen Botschaft Damaskus möglich waren. Sie wird von uns konsularisch betreut. Und das ist das, was ich dann auch aus Grund von Persönlichkeitsrechten an dieser Stelle Ihnen sagen kann. Das haben wir Ihnen, glaube ich, schon mal hier erläutert.
Herr Jessen dazu. Ja, Frau Michelmann war ja zunächst entführt worden und dann nach längerem Verschwundensein aufgetaucht. Können Sie uns etwas darüber sagen, was ihr eigentlich von denen, die Sie inhaftieren, vorgeworfen wird?
Das kann ich nicht. Das gehört zu dem Gesamtthemenkomplex, den ich, glaube ich, hier schon mal erläutert habe, genauso wie meine Kollegen. Wir setzen uns auch hochrangig ein und wir sind vor Ort konsularisch vertreten. Konsularischer Zugang besteht. Alles Weitere bitte ich um Verständnis, dass ich mich dazu hier nicht äußern kann.
Liegt dass dieser Satz, das kann ich Ihnen nicht sagen, darin begründet, dass es offenbar noch keine offizielle Anklage gegen Frau Michelmann gibt oder sind es andere Gründe?
Das liegt an dem Grund, den wir, glaube ich, seit Tag 1 hier erwähnen. Wir werden auch aus Grund von Persönlichkeitsrechten in solche Konsularfälle nicht mehr kommentieren öffentlich. Da bitte ich um Verständnis. Das ist eine sehr grundsätzliche Angelegenheit.
Gibt es weitere Fragen zu dem Fall? Das sehe ich nicht. Gibt es andere Fragen? Herr Rinke.
Ich hätte eine Frage an Frau Deschauer bezüglich einer Äußerung der EU-Außenbeauftragten Kaya Kallas. Die soll in Mexiko Israels Politik in den besetzten Gebieten mit Südafrikas Apartheid-Politik verglichen werden. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie sich dieser Einordnung zu eigen machen.
Das würde ich nicht tun. Ich würde aber auch grundsätzlich nicht jede Aussage von anderen Außenministerinnen und Außenministern oder der Hohen Repräsentantin kommentieren.
Aber wenn ich kurz nachfragen darf, sie spricht da ja für Europa. Ist das ein Problem?
Ich habe die Aussage tatsächlich jetzt auch so nicht vorliegen. Das heißt, wenn ich das im Rahmen dieser Sitzung noch mir näher anschauen kann, aber ich bitte auch darum Verständnis, dass wir nicht jede einzelne Aussage kommentieren. Die grundsätzliche Haltung der Bundesregierung zu dem Konflikt kennen Sie und das ist die Haltung, die wir hier vertreten. Da würde ich Sie gerne darauf verweisen. Wir haben uns hier schon dazu ausgetauscht.
Weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann hat der Jessen ein neues Thema.
Ja, ich habe Fragen zu zwei verschiedenen Komplexen. Ich beginne mit dem einen an Frau Deschauer. Der US-amerikanische Verteidigungsminister Pete Hegseth hat nach einem Besuch in Guantanamo gefordert oder die Meinung geäußert, dass sämtliche dort noch einsitzenden 15 Häftlinge hingerichtet werden sollen, auch ohne vorheriges Gerichtsurteil. Ist jemand, der solche Auffassungen vertritt, eigentlich noch ein Gesprächspartner für die Bundesregierung?
Also der Gesprächspartner für den Außenminister ist der amerikanische Außenminister. Aber ich sage Ihnen sehr grundsätzlich, dass Deutschland überall in der Welt mit Nachdruck gegen die Todesstrafe eintritt. Und das tun wir öffentlich, nicht öffentlich. Und das ist, glaube ich, eine Grundsatzposition, die ich hier noch mal unterstreichen kann.
Ja, in diesem Fall ist ja aber ein Unterschied, ob Todesstrafen verhängt werden, wenn man prinzipiell gegen die ist, aber immerhin nach einem Gerichtsverfahren, was Hegseth gefordert hat, ist ja Todesstrafe ohne Gerichtsverfahren. Das sind Hinrichtungen. Ist das nicht eine andere Art von Aussage und dann vielleicht auch Beziehung?
Ich glaube, ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe. Das ist sehr klar und deutlich, wie die Bundesregierung sich in dieser Angelegenheit positioniert.
Weitere Fragen dazu? Das sehe ich jetzt mal nicht. Dann hatten Sie noch ein zweites Thema.
Ja, ein zweites Thema, das geht ans Wirtschaftsministerium. Trifft es zu, dass das Wirtschaftsministerium für externe, ich sage mal, Imageberatung durch zwei Agenturen pro Jahr mehr als 2 Millionen Euro ausgeben möchte, über mehrere Jahre hinweg?
Ich kann bestätigen, dass wir eine Kommunikationsagentur in einer öffentlichen Ausschreibung engagiert haben. Das ist eine Rahmenvereinbarung. Das heißt, die dort festgelegten Summen sind der maximale Rahmen, der je nachdem, wie viele Leistungen abgerufen werden, dann die Obergrenze legt. Aber in welcher Höhe tatsächlich Mittelabflüsse entstehen, fußt eben darauf, wie viele Leistungen tatsächlich abgerufen werden. Und den, ja, vielleicht soweit.
Aber nach meinem Kenntnisstand haben Sie gegenüber dem Haushaltsausschuss bis zu 2,2 Millionen Euro pro Jahr mit mehrfacher Verlängerung, was sich dann auf 8, 9 Millionen summieren kann, angemeldet. Wie verträgt sich diese Ausgabe, unabhängig davon, wie viel dann nachher tatsächlich abgerufen wird, mit dem Beschluss des Koalitionsvertrages, Kosten für externe Beratungen zu senken?
Es ist grundsätzlich nicht unüblich, dass sich die Bundesregierung da, wo spezifische Expertise notwendig ist, extern unterstützen lässt. Am Ende kann das auch günstiger sein, dadurch, dass eben nur die Leistungen, die man ganz spezifisch braucht, beauftragt werden und nicht für alles Experten in der Bundesregierung vorgehalten werden.
Darf ich noch eine Nachfrage? Dankeschön. Die Frage war ja aber gewesen, das, was Sie sich genehmigen lassen wollen, widerspricht in der Substanz im Rahmen dem Beschluss des dem Passus der Verabredung des Koalitionsvertrages, solche Kosten zu senken. Was ist die Begründung dafür?
Im Koalitionsvertrag ist eine grundsätzliche politische Entscheidung getroffen, die nicht vorwegnimmt, dass in einzelnen konkreten Bedarfsfällen natürlich externe Leistung weiter durch die Bundesregierung genutzt werden kann.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Andere Fragen noch? Herr Rinke noch.
Ich hätte auch noch eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Und zwar betrifft das die Ölreserven. Es hat gestern einen Bericht gegeben, dass die freigegebenen Ölreserven fast aufgebraucht seien, also vom Markt aufgenommen wurden. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie uns da Zahlen nennen können und ob weitere Mengen jetzt freigegeben werden von Deutschland.
Das kann ich gerne einmal einordnen. In der Tat, Sie erinnern sich vielleicht, hatten wir im Rahmen der Internationalen Energieagentur IEA vereinbart, dass sämtliche Mitgliedstaaten aus ihren strategischen nationalen Ölreserven Vorräte freigeben, um den Markt zu stabilisieren zu Beginn des Iran-Konflikts. Auf Deutschland entfiel dabei ein Anteil von 2,6 Millionen Tonnen oder 19,51 Millionen Barrel. Und diese Freigabe aus den deutschen Vorräten haben wir in Chargen vorgesehen. Und in einer ersten Charge oder Tranche wurden eben 400.000 Tonnen Rohöl, 150.000 Tonnen Diesel und 50.000 Jet, also Kerosin, freigegeben. Und diese Mengen wurden jetzt nahezu vollständig vom Markt aufgenommen, aber auch in einer Weise, die uns zeigt, dass für eine weitere Freigabe derzeit kein Bedarf besteht. Nichtsdestotrotz, wenn sich zeigt, dass der Markt weitere Mengen aufnehmen würde, dann können wir eben ohne weiteres bis zu diesen 2,6 Millionen Tonnen, die ich am Anfang genannt habe, in weiteren Tranchen das freigeben. Und diese 2,6 Millionen Tonnen sind auch nicht die gesamten nationalen Ölreserven. Das heißt, wir sind da weiterhin in einer sicheren Versorgungslage.
Wenn ich nachfragen darf, das war ja hier schon mal Thema gewesen vor einigen Wochen, da hieß es, dass die Mengen nicht abgerufen wurden. Man hat es damit begründet, dass die Marktlage eben sehr entspannt sei hier in Deutschland. Deswegen wundert mich jetzt so ein bisschen, dass der Markt oder die, wer immer das jetzt gekauft hat, diese Ölmengen doch benötigt hat, sonst hätte er sie ja nicht gekauft. Die waren ja auch relativ teuer zu den Marktpreisen. Was ist Ihre Erklärung, dass das jetzt doch alles aufgekauft wurde?
Ich kann da die Preisentwicklung über die Zeit nicht genau einschätzen. Dazu liegen mir die Zahlen nicht vor. Aber was wir damals gesagt haben vor einigen Wochen, war eben, dass sie nicht sofort aufgenommen wurden. Das war damals richtig. Und jetzt wurden sie eben im Laufe der Wochen nach und nach vom Markt absorbiert.
Genau, aber meine Frage bezog sich darauf, warum? Denn ich verstehe die Argumentation nicht. Also entweder der Markt braucht es nicht, dann muss man auch keine weiteren Mengen freigeben. Oder der Markt braucht es doch, weil er nämlich die ganzen Ölreserven, die freigegeben wurden, anscheinend aufgekauft hat.
Der Markt hat keine Knappheiten, keine physischen Knappheiten, die dazu führen, dass sämtliche Mengen, die in den Markt gegeben werden, sofort aufgekauft werden. Aber das heißt ja nicht, dass ein Angebot, das da ist, nicht im Laufe der Zeit, im Rahmen der betriebswirtschaftlichen Prozesse der Unternehmen, auch genutzt werden kann.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geboren der Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
Ist weitere Fragen dazu? Gibt es noch andere Fragen? Herr Höfler.
Ja, auch ans Wirtschaftsministerium. Es gibt heute Mittag eine große Demo vor Ihrem Ministerium, jetzt gerade von Stahlkochern. Die Stimmung ist ziemlich aufgebracht. Da wurde auch so ein Sarg getragen, der die Stahlindustrie symbolisieren soll. Können Sie die Wut der Stahlkocher verstehen?
Ja, ich kann grundsätzlich sagen, dass die Stahlindustrie eine zentrale Grundstoffindustrie und ist und eine wichtige Rolle für vollständige Wertschöpfungsketten in Europa hat. Deutschland ist der größte Stahlproduzent der EU und die Branche befindet sich in einer herausfordernden wirtschaftlichen Lage. Das erkennen wir ausdrücklich an. In den vergangenen Jahren haben die deutschen und europäischen Stahlunternehmen wichtige Wettbewerbsfähigkeit und Marktanteile verloren. Der Koalitionsvertrag formuliert deswegen klar das Ziel, die Stahlindustrie am Standort Deutschland zu erhalten und weiterzuentwickeln. Dafür ergreifen wir umfassende Maßnahmen in zentralen Handlungsfeldern, wie eben bei den Energiepreisen, bei Leitmärkten und bei der Unterstützung der Dekarbonisierung.
Weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Gibt es noch andere Fragen? Das sehe ich auch nicht. Dann bedanke ich mich herzlich für diese Woche und wünsche ein schönes Wochenende.
Vielen Dank.